Meine einzige Frau ist zu Hause geblieben. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn meine einzige Tochter hat mich hierher begleitet. Die Tabea, und darüber freue ich mich sehr, dass der Vater nicht alleine auf Reisen gehen musste. Es ist gut, zwei Kinder und eine Frau zu haben, sodass immer mal ein anderer das Team vervollständigen kann. Jesus Christus und die Väter des Glaubens, die wundersame Kraft des Glaubens, das ist unser Thema heute Abend. Die wundersame Kraft des Glaubens ist der Untertitel. Und nach einem anstrengenden Tag, den wir alle miteinander hatten, wir viel gehört haben, viel gesprochen haben, wollen wir jetzt nochmal durchstarten, auch wenn mancher vielleicht etwas müde sein sollte. Ist gar nicht schlimm. Viel schlimmer als normale Müdigkeit ist Müdigkeit und Kraftlosigkeit im Glauben. Und wenn jemand mit dieser Not kämpfen sollte, dann ist unser Bibeltext heute Abend genau das richtige Gegenmittel. Gerade die richtige Erfrischung. Denn dieser Bibeltext führt uns hinein in die wunderbare und wundersame Kraft des Glaubens. Und zu diesem Zweck richtet der Hebräerbrief unseren Blick ausgerechnet auf die Väter des Glaubens. Er gibt einen Blick in die Geschichte. Mit der Geschichte ist ja das so eine Sache. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat einmal gefragt, was kann man aus der Geschichte der Völker lernen? Und die Antwort war, aus der Geschichte der Völker kann man lernen, dass die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben. Für die Völker im Allgemeinen mag das ja zutreffen. Aber für uns Christen sollte es nicht zutreffen, denn die Bibel legt großen Wert darauf, dass wir aus der Geschichte der Völker lernen, aber vor allem aus der Geschichte der Bibel lernen und aus der Geschichte des Gottesvolkes lernen. Und dabei hat die Bibel aller anderen Geschichtsschreibung gegenüber den Vorteil, dass sie ohne jeglichen Irrtum berichtet. Das dürfen wir wissen. Dass wir hier gleich Gottes Bewertung der Geschichte mitgeliefert bekommen, also eine verbindliche Deutung der Geschichte. Und in der Bibel ist Geschichte ausgesprochen lebendig, plastisch, farbig, spannend geschildert. Das teilt sie natürlich mit anderen Werken der Geschichtsschreibung auch. Aber in der Bibel ist es irrtumslos. Und das ist Gottes Deutung. Und ist dieses 11. Kapitel so berühmt, dass man sich da als Ausleger kaum heranwagt? Ich werde es trotzdem mit einigem Respekt versuchen. Ich kann dieses Kapitel nicht ganz auslegen heute Abend, sondern ich werde versuchen, eine Schneise dahin durchzuschlagen. Und ich werde versuchen, einen Überblick zu geben, damit jeder, der hier ist, dann für sich selber dieses wunderbare Kapitel weiter studieren kann. Es ist also eine Hilfe zum Studium gewissermaßen. Und ich werde auch besonders diese ersten 6 Verse, die bei vielen Auslegungen sehr kurz kommen, versuchen aufzuschlüsseln. Denn wenn man diese ersten 6 Verse verstanden hat, dann wird sich einem der Rest des Kapitels erschließen. Und darum möchte ich auch besonderen Wert auf diese ersten 6 Verse legen, die häufig übersehen oder übergangen werden. Oder nur so am Anfang mal mit hineingenommen werden. Innerhalb des Hebräerbriefes steht Kapitel 11 an einer sehr kritischen und wichtigen Stelle. Davor wird deutlich, wie ernst die Situation der Empfänger ist. Wie bedroht sie sind in ihrem Glaubensleben. Wie angefochten. Wie stark unter Druck gesetzt. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 10, 35 und 36, ihr braucht jetzt Geduld. Geduld habt ihr nötig, liebe Brüder und Schwestern. Und wie ist es möglich, Geduld zu haben? Auf dem Weg des Glaubens allein. Und jetzt merkt man, hier kann er nicht einfach weitermachen. Ihr braucht Geduld durch Glauben. Und es ist so, als ob der Schreiber merkt, hier muss ich noch mehr erklären. Hier muss ich noch mehr ermutigen. Hier kann ich nicht einfach voraussetzen, ja, die wissen schon, wie das mit dem Glauben ist. Und dann ist es so, als ob er einen Moment innehält und sagt, Leute, lasst uns das nochmal ganz klar machen. Oh, vielen Dank, das ist sehr lieb. Lasst uns das tut einem erkälteten Rachen wohl. Dankeschön. Lasst uns das nochmal ganz klar machen, was das eigentlich ist, Glauben. Was das ist in seinem Wesen. Und dann werde ich euch, sagt der Schreiber, gewissermaßen als Ermutigung und Ansporn noch ein paar Leute vorführen aus der Geschichte, sie in den Zeugenstand rufen und dann werdet ihr an denen sehen, dass der Glaube wirklich trägt. Aber um zu verstehen, was die geleitet hat, müsst ihr nochmal das Wesen des Glaubens begreifen. Und dann werdet ihr sehen, dieser Glaube trägt durch. Und so kann man das Kapitel in zwei große Überschriften einteilen. In den ersten 6 Versen geht es um das übernatürliche Wesen des Glaubens und in den darauffolgenden Versen um die übernatürliche Wirkung des Glaubens. Also zwei große Abschnitte haben wir. Erstens das übernatürliche Wesen des Glaubens, wenn Sie mitschreiben wollen, und zweitens die übernatürliche Wirkung des Glaubens. Also erstens jetzt das übernatürliche Wesen des Glaubens. Wir hören die Verse 1-3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Bis dahin. Unendlich kostbar ist dieser Glaube, sagt der Schreiber. Durch diesen spezifischen, besonderen Glauben, den auch die Väter hatten. Was ist das für ein Glaube? Dieser Glaube hat 5 Kennzeichen. Und Bruder Timmerbeil wird jetzt so lieb sein, die einen nach dem anderen aufzudecken. Ich hoffe. Und das erste dieser 5 Kennzeichen, vielen herzlichen Dank. Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. So kann man es übersetzen. Hier wird Glaube ausdrücklich definiert. Auf den ersten Blick klingt das allgemein, sogar missverständlich. Auf den zweiten Blick klingt das kompliziert. Auf den dritten Blick ist es hoffentlich ganz klar. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Diese Verse werden oft missverstanden, so in dem Sinne, der Glaube hält stur an dem fest, was er sich mal vorgenommen hat. Der Glaube klammert sich an das, was er so in seinen persönlichen Vorstellungen und Träumen sich ersonnen hat. Und davon lässt er nicht mehr ab. Nein. Zunächst müssen wir klären, worauf richtet sich denn der Glaube? Woran klammert sich biblischer Glaube? Wonach streckt er sich aus? Was ist die Quelle seiner Hoffnung? Der Hebräerbrief zeigt, die Hoffnung der Christen richtet sich nicht nach den eigenen Träumen und Ideen und Wünschen, sondern er klammert sich an das, was Gott versprochen hat. Das ist die Quelle unserer Hoffnung. Das ist die Verheißung, an die wir uns binden. Durch das, was Gott verspricht, wird der Glaube bestimmt. Und so ist das hier gemeint. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, weil Gott es versprochen hat. Das können Sie ganz sinngemäß in Klammern dahinter stellen. Wer wissen will, was er hoffen darf, muss die Verheißungen der Heiligen Schrift studieren. Der Heilige Gott hat uns Zusagen geschenkt. Und an die klammert sich der Glaube. Nicht an irgendwelche Wunschvorstellungen, die er sich mit positivem Denken zurechtgelegt hat. Nicht an irgendwelche Träume, in denen sich alle möglichen Dinge ausgedrückt haben, sondern an die Verheißung. Verheißung bezieht sich oft, und auf den Aspekt kommt es hier besonders an, auf die Zukunft. Dem Abraham wird gesagt, du wirst in das verheißene Land kommen, als er noch in seiner alten Heimat war. Dem Noah wird gesagt, du wirst in der Arche überleben, als es noch nicht mal regnete. Dem Volk Israel wird gesagt, ihr werdet Jericho einnehmen, als die Mauern noch standen, so als würden sie noch Jahrhunderte stehen. Versteht ihr? Auf das Zukünftige. Das ist hier der Aspekt. Dem Christen wird gesagt, du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen dürfen, auch wenn du jetzt noch begrenzt auf dieser Erde lebst. Und schon hier auf dieser Erde haben wir die Verheißung, wenn du um deines Glaubens willen in Bedrängnis kommst, werde ich dich nicht verlassen, sondern durchtragen. Auch wenn du jetzt ganz viel Angst und Sorgen und Schmerzen hast. Und der bedrängten Gemeinde wird gesagt, die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden. Auch wenn ihr jetzt ganz viel Anfechtung und Bedrohung heraufkommen spürt. Also, das ist Glaube. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, weil Gott es für die Zukunft versprochen hat. So ist es gemeint. Jetzt kommt das Entscheidende. Diese Zuversicht von der hier die Rede ist, ist ein ganz besonderes Juwel. Was mit Zuversicht wirklich gemeint ist, das wird erst an dem griechischen Wort richtig deutlich, was hier steht. Das ist ein auffallendes, seltenes Wort. Hypostasis. Hypostase, der Begriff kommt daher. Zuversicht ist Hypostasis. Der Glaube ist die Hypostasis dessen, was man hofft. Das kann man mit Wirklichkeit übersetzen. Hypostasis mit Wirklichkeit, mit Wesen. Das heißt, der echte Glaube hat bereits die Wirklichkeit dessen, worauf er noch wartet. Die Zuversicht ist so gut begründet und so gewiss begründet, dass man durch den Glauben bereits jetzt Anteil hat an dem, was Gott verheißt. Versteht ihr, das ist mit Hypostasis gemeint. Der reale Anteil schon jetzt an dem, was Gott in der Zukunft schenken wird. Hypostasis steht für die Wirklichkeit. Man kann es übersetzen mit Substanz. Der Glaube hat, weil Gott es so stark verheißen hat, jetzt bereits die Substanz dessen, was verheißen ist. Im Glauben haben wir bereits jetzt, was Gott in der Zukunft endgültig schenken wird. Das ist gemeint, liebe Geschwister. Man könnte auch sagen, der Glaube hat die Hand bereits auf dem, was Gott verheißen hat. Der Glaube ist die Hand der Seele. Es geht hier nicht um eine vage Hoffnung, dass irgendwie alles schon gut werden wird, sondern es ist viel, viel mehr. Der Glaube lebt bereits jetzt mit dem, was Gott in der Zukunft schenken wird. Das ist gemeint. So viel. So groß. Das ist das Wunder des Glaubens. Luther hat gesagt, glaubst du, so hast du. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, mit starker Selbstüberzeugung, sondern mit der Realität der Verheißung und mit der Gewissheit, mit der Gott hinter seiner Verheißung steht und sie nie mehr in Zweifel ziehen wird. Zwar haben wir es jetzt noch nicht sichtbar, noch nicht in Vollendung. Du liegst vielleicht noch in deinem Krankenbett. Du kämpfst noch mit deinen verschiedenen Problemen. Die Mauern von Jericho stehen noch, der Eichenbau ist noch nicht fertig, das Holz ist noch nicht vollständig da. Der Eichenbau muss noch vollendet werden, der Himmel ist noch nicht erreicht, das Verheißene liegt eben noch in der Zukunft, ja. Aber es gibt schon jetzt eine Brücke, eine echte, tragfähige Brücke dahin. Eine Verbindung durch den Glauben, den Gott in seiner Gnade schenkt. Versteht ihr, dieser Glaube schenkt schon jetzt eine feste Zuversicht. Dieser Glaube schenkt schon jetzt eine übernatürliche Gewissheit. Klar, emotional schwanken wir, weil wir Menschen und Sünder sind. Aber erlöste Sünder. Und darum hat der echte Glaube schon jetzt eine reale Anteilhabe an dem, was Gott für die Zukunft verheißen hat. Ich muss denken an ein Ehepaar, von dem Wilhelm Busch schreibt, das in einem Durchgangslager wartet, im Grunde genommen wartet auf den Tod des alten Ehemannes. Und es ist äußerlich eine ganz traurige Situation. Aber der Mann, der sich kaum noch verständigen kann, weil seine Frau auch schon nicht mehr richtig hören kann, schreibt dann auf eine Tafel so sinngemäß, jetzt geht's bald nach Hause. Jetzt ist es nicht mehr lang. Und jetzt werden wir bald dort sein, wo der Herr alle Tränen abwischen wird von unseren Augen. Und da wird mitten in diesem trüben Durchgangslager das Licht der Verheißung sichtbar. Glaubst du, so hast du die Hypostasis, die Wirklichkeit, die Substanz. Der Glaube ist also eine übernatürliche Gewissheit, die jetzt bereits die Hand an das Verheißene legen darf. Und durch diesen Glauben ist die Situation des Christen schon jetzt real, wirklich, nicht nur im Bewusstsein. Das ist nicht einfach nur so eine Frage, naja, man fühlt sich dann besser, wenn man glaubt, sondern real, ich habe es ja jetzt, ich habe ja die Substanz dessen im Glauben, weil Christus das schenkt. Schon jetzt ist die Situation verändert, real verändert. Christen sagten, die Väter leben unter einem offenen Himmel. Und genau das beschreibt der Hebräerbrief hier. Das ist also das erste Kennzeichen biblischen Glaubens. Er ist eine übernatürliche Gewissheit. Nicht ohne Anfechtung, nicht ohne Zweifel von Zeit zu Zeit. Aber doch das ist nichts Vages. Das ist das völlige Gegenteil von Nichtwissen. Schon hier bei diesem ersten Kennzeichen deutet sich an, diese übernatürliche Gewissheit, liebe Geschwister, die ist nicht machbar. Die können wir uns nicht irgendwie aus den Fingern saugen. Das ist keine menschliche Möglichkeit. Dazu kann man sich nicht mit ein bisschen guten Willen durchringen, sondern das ist Gottes Gabe, das muss der Herr uns schenken. Nur der Herr kann uns das schenken, einen solchen Glauben. Eine übernatürliche Gewissheit, aber es ist auch ein Geheimnis. Warum darf ich glauben? Warum hat Gott mir das geschenkt und der andere nicht? Kann doch keiner von uns beantworten. Hat doch keiner von uns verdient. Aber solcher Glaube ist dennoch keineswegs irrational oder mystisch oder verschwommen, sondern er geht einher mit einer festen Überzeugung, die er formulieren kann, die er ausdrücken kann, liebe Geschwister. Und das ist das Zweite. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Und das bitte ich jetzt Bruder Timmerweil aufzudenken. Bruder Timmerweil entwickelt inzwischen ein natürliches Verständnis, aber der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Ich danke dir. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Man könnte sagen, die man noch nicht sieht. Versteht ihr? Luther übersetzt ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Der glaubende Mensch, der ist nicht einfach emotional vereinnahmt. Und er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und aufgrund einer spektakulären Erfahrung nennt er sich dann Christ. So ist es nicht. Sondern er ist überzeugt von Tatsachen, die ihm bisher fremd waren. Das ist der Glaube. Er hat ein übernatürliches Verständnis, sagt der Hebräerbrief. Er ist überführt von Wahrheiten, die er bisher ignorierte, die er bisher unerheblich fand, die er bisher vielleicht sogar lächerlich fand, über die er sich entweder aufgeregt oder lustig gemacht hat oder die er gar nicht zur Kenntnis nahm. Warum nahm er sie nicht zur Kenntnis? Weil sie nicht sichtbar sind, wie hier steht. Unsichtbar eben. Und dem natürlichen Verstand unserer begrenzten menschlichen Wahrnehmungsweise nicht plausibel auf den ersten Blick, nicht einleuchtend. Das ist es. Es gibt zwar starke historische Argumente und Evidenzen, aber man kann das nicht im naturwissenschaftlichen Experiment beweisen. Man kann das nicht mehr mit den Händen begreifen. Natürlich, die Quellen, die zuverlässigen Quellen kann man lesen. Aber man kann die Zeugen nicht mehr selbst befragen. Und ein von der Sünde bestimmter Verstand hält die entscheidenden Wahrheiten für zweifelhaft und fragwürdig, weil der Verstand von der Sünde korrumpiert ist und gegen Gott gerichtet. Wir haben das heute in unserem Seminar auch miteinander besprochen, dass unser Verstand als natürlicher Mensch massiv vom Sündenfall verdorben ist und in Feindschaft gegen den lebendigen Gott gerichtet. Und deshalb sagt Paulus 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, aber auch gar nichts. Aber der Mensch, den Gott zum Glauben gewonnen hat, der Mensch, der sich bekehren durfte, der hat ein übernatürliches Verständnis gewonnen. Er ist überzeugt worden, richtig überzeugt von Gott. Und er wird wachstümlich immer weiter überzeugt und immer mehr in seine Wahrheit eingeführt. Auch durch Malachi-Konferenzen, durch persönliches Bibelstudium, durch Predigten von Geschwistern, die uns weiterbringen, durch Gespräche mit Menschen, die den Herrn ebenfalls lieben. Übernatürliches Verständnis. Und ihm werden plötzlich auch solche Tatsachen evident und nachvollziehbar, die er früher gar nicht kapiert hat, weil er sie nicht sah mit seinen natürlichen Augen. Auch das Unsichtbare sieht er plötzlich klar. Der Glaube ist die Hand der Seele und der Glaube ist das Auge der Seele, liebe Geschwister. Bei den Wahrheiten, die das natürliche Auge nicht sieht, gibt es ja mindestens drei Kategorien. Die einen Dinge sehen wir nicht, weil sie in der Vergangenheit passiert sind, die Auferstehung. War nicht dabei. Aber wir haben glaubwürdige Zeugnisse und zuverlässige historische Quellen. Dann gibt es Tatsachen, die das natürliche Auge nicht sieht, weil sie sich in unsere dreidimensionale Welt nicht einfügen. Dass Jesus meine Gebete hört, kann ich nicht sehen. Und dann gibt es Tatsachen, die man nicht sieht, weil sie erst zukünftig geschehen werden. Dass Jesus wiederkommt, konnte noch keiner von uns sehen. Es wird erst in der Zukunft passieren. Und der natürliche Mensch, der muss hier kapitulieren. Er sieht nicht, was in der Vergangenheit war. Er sieht nicht, was sich in unsere dreidimensionale Welt nicht einfügt. Er sieht nicht, was in der Zukunft erst passieren wird. Und er hat keinen Zugang. Der Glaube aber hat ein übernatürliches Verständnis dieser Dinge. Er kann sie auch nicht vollständig erklären. Nein, das nicht. Das ist schon wahr. Das liegt in der Natur der Sache. Sie überragen unser Denken einfach, weil wir es mit einem überragenden, ewigen, heiligen, unendlichen und doch persönlichen Gott zu tun haben. Das ist wahr. Aber sie sind das Gegenteil von unrealistisch, diese Dinge. Und durch diese übernatürliche Erkenntnis hat der Glaube, ja, und das ist wichtig, liebe Geschwister, einen viel nüchterneren Zugang zur Wirklichkeit als der Unglaube. Es ist eben nicht so, dass der Unglaube nüchtern wäre, sondern der Glaube. Denken Sie alle, die Sie in meinen Seminaren heute waren, an die Unnüchternheit der Postmoderne, an ihre innere Selbstwidersprüchlichkeit. Wie unnüchtern, so vor der Wahrheit davonzulaufen. Und während der Unglaube sich vor allem auf die zeitliche und die sichtbare Wirklichkeit konzentriert, das hält er für wirklich, was er sieht. Weiß der Glaube um die Vorläufigkeit alles Sichtbaren und um die entscheidende Wirklichkeit dahinter. Versteht ihr? Der Glaube nimmt die unsichtbare ewige Realität ernster als die zeitliche und sichtbare und vergängliche. Und genau so ist es richtig aus Gottes Perspektive. Der Nichtchrist lebt letztlich in einem naiven Selbstbetrug. Und das ist also ein zweites Kennzeichen, wodurch Christen, wodurch alle wahrhaft Gläubigen miteinander verbunden sind und sich von allen Nichtchristen unterscheiden. Wir haben dieses übernatürliche Verständnis. Wir haben diese Überzeugung von Tatsachen, die mit dem normalen Auge nicht erkennbar sind. Und liebe Geschwister, das gilt ganz unabhängig von allen bildungsmäßigen Unterschieden. Ganz unabhängig. Der gläubige Maurer ist dem gläubigen Kernphysiker in dieser Hinsicht viel ähnlicher als die beiden ihren jeweils ungläubigen Berufskollegen gegenüber. Weil der heilige Gott uns diesen lebendigen Glauben geschenkt hat, der uns verbindet, auch wenn wir aus anderen Traditionen teilweise kommen, aus anderen Gemeindestrukturen, und wir treffen uns und wir beten miteinander und wir hören unsere Predigten gegenseitig und wir lesen unsere Bücher und wir lernen voneinander und wir wissen, wir gehören zusammen. Und der Herr gibt uns dieses Verständnis, dieses übernatürliche Verständnis seiner Wahrheit. Das ist so schön. Ist ein solch großes Geschenk, liebe Geschwister. Der Glaube ist wie ein Teleskop, kann man sagen. Stellen Sie sich vor, zwei Menschen stehen am Deck eines Schiffes und sehen zum Horizont. Der eine ohne Teleskop, der guckt nur mit seinen natürlichen Augen da rein. Der sieht nichts Konkretes. Der mutmaßt so ein bisschen, aber sieht nichts Konkretes. Und der andere hat das Teleskop. Und der kann in der Ferne einen Dampfer sehen. Der kann klare Konturen erkennen. Weil das Teleskop seinem Auge dieses Objekt, diese Tatsache nahe bringt, die er mit natürlichem Auge nicht sehen könnte. Das Teleskop erfindet nicht irgendwas, was gar nicht da ist, sondern das Teleskop lässt erkennbar werden, was da ist, aber mit dem natürlichen Auge nicht gesehen werden könnte. Versteht ihr? Und genau das macht der Glaube. Der Glaube weckt nicht irgendwelche Illusionen und Träume in unserer Fantasie, sondern der Glaube schärft uns den Blick für Dinge, die da sind und die der Unglaube nur nicht sehen kann. Wir sehen viel weiter, wir sehen viel mehr, wir sehen viel klarer, weil Gott das dem Glauben schenkt. Das ist lebendiger biblischer Glaube. So wie das Teleskop wirkt der Glaube. Er zeigt unserem Herzen eine Realität, die wir allein mit unseren Sinnen und mit unserem begrenzten Verstand niemals begreifen können. Das ist der Glaube. Und so sagt es der Hebräerbrief hier. Also, der Glaube bewirkt genau das Gegenteil von dem, was seine Verächter behaupten. Die Verächter sagen, der Glaube macht dumm, aber der Glaube macht klug. Die Verächter sagen, ach, der Glaube verengt den Blick, aber er weitet ihn. Die Verächter sagen, der Glaube ist erkenntnisfeindlich, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Glaube macht klug. Der Glaube macht uns weitsichtig und tiefsinnig. Und er lässt uns Dinge verstehen, von denen andere nicht mal etwas ahnen, auch wenn sie 25 Semester studiert haben. Und das führt nun zu einem dritten Kennzeichen, das unmittelbar aus dem zweiten folgt. Der Glaube findet, C, übernatürliche Informationen. Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Jetzt hat Bruder Timmerbeil auch viel sichtbar gemacht. Also, das ist C. Dankeschön. Das ist unbezahlbar, was du tust. An diesem Abend, nach diesem harten Tag. Das war genau die richtige Wahl. Ja. Also, der Glaube findet übernatürliche Informationen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereit sind. Liebe Geschwister, der Glaube hat Zugang zu Informationen. Ist euch das klar? Der Glaube findet Wahrheiten, er findet Hintergrundwissen, er findet Fakten, Daten, Hintergründe. Denkt an die Werbung von Focus, Fakten. Das findet der Glaube, der biblische Glaube, was man allein auf den natürlichen Verstand gestützt niemals herausfinden könnte. Das ist so großartig. Der Glaube ist dem Unglauben auch im Hinblick auf das Wissen haushoch überlegen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Glaube ist dem Unglauben auch im Hinblick auf das Wissen haushoch überlegen. Und um das zu verdeutlichen, wählt der Hebräerbrief ein Thema, das zu allen Zeiten umstritten war. Zu allen Zeiten. Und besonders heikel, weil es den Menschen die Grenze seiner wissenschaftlichen Möglichkeiten zu allen Zeiten schonungslos vor Augen führte. Woher kommt die Welt? Wie ist alles entstanden? Evolutionstheorien gab es schon bei den Vorsokratikern 600 vor Christus. Das ist nicht so ganz schrecklich neu. Und je länger man forscht, umso deutlicher wird, alle Theorien bleiben Spekulation. Alle Theorien sind auf eine Fülle von Hilfskonstruktionen und Hypothesen angewiesen. Die seriösen Forscher geben das auch zu. Wie es wirklich war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir tappen im Dunkeln, wir spekulieren, wir konstruieren, aber niemand hat eine verlässliche Basis. Und der Hebräerbrief löst das Dilemma auf. Er sagt, Freunde, was man auf naturwissenschaftlichem Wege nicht klären kann, das muss doch nicht ohne Antwort bleiben. Denn durch den Glauben erkennen wir. Durch den Glauben erkennen wir das. Warum? Weil der Glaube übernatürliche Informationen findet und zu einem übernatürlichen Erkenntnisgewinn führt. Er bewirkt im wahrsten Sinne des Wortes Horizonterweiterung. Er schiebt die Grenze weiter raus dessen, was wir erkennen können. Das ist so schön. Und so hat der Glaube Zugang zu einer übernatürlichen Informationsquelle. Das ist die Heilige Schrift. Sie spricht mit normalen Sätzen und Schriften zu uns, aber sie hat eine übernatürliche Qualität, weil sie Gottes Offenbarung ist und er steht hinter jedem Wort, unser Herr. Die Bibel ist wortwörtlich irrtumslos, sie ist inspiriert vom Heiligen Gott durch den Heiligen Geist. Eine übernatürliche Informationsquelle. Der Schöpfer enthüllt uns, was wir mit unserer Erfahrung niemals erschließen und was wir mit unserem Denken niemals ableiten könnten. Von irgendwelchen innerweltlichen Gegebenheiten. Das enthüllt uns unser Schöpfer in dieser übernatürlichen Informationsquelle, die er durch natürliche Menschen, die er durch seinen Heiligen Geist geleitet hat, entstehen ließ. Nicht wie den Koran so von oben nach unten aus dem Himmel gefallen, aber doch steht der Heilige Gott hinter jedem Wort. Und es ist kein Wort in den Urschriften der Bibel, das der Heilige Gott dort nicht drin haben wollte. Eine übernatürliche Informationsquelle. Und dadurch haben wir diese großartigen Informationen. Dadurch sind wir auch, was das Wissen angeht, den Nichtchristen so weit überlegen. Wir erfahren, dass die Creatio ex nihilo gegen jeglichen Materialismus geschehen ist. Die Schöpfung aus dem Nichts. Durch Gottes Machtwort. Nun Moment mal, könnte jemand sagen, diese Informationen sind doch nicht das Privileg des Glaubens. Ein Atheist kann doch auch die Bibel lesen. Darwin konnte doch auch die Bibel lesen. Jeder Hindu hat doch Zugang zu dieser Informationsquelle. Ja, das stimmt, aber in einer Hinsicht ist das wahr. Jeder kann zunächst mal lesen. Aber lesen und einsehen, lesen und verstehen, das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Der Unglaube liest 1. Mose 1 und 2 und sagt sich, naja, das kann ja nicht sein, weil die Evolution dagegen steht. Das haben sich Menschen ausgedacht, um sich zu erklären, wie es gewesen sein könnte. Das ist nur so eine Glaubenserzählung, die gar keine geschichtlichen Informationen liefern will. Und wir kennen das alles. Das sagt der Unglaube. Und der Glaube vertraut dem Wort Gottes. Der Glaube hat es von Gott geschenkt bekommen, dass er das Wort beim Wort nimmt. Der Glaube sagt mit Paulus in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. So redet und denkt der Glaube. So denkt der Glaube, der wahre Glaube denkt. Der ist nicht denkfaul, der ist nicht träge. Und derselbe Heilige Geist, durch den Gott uns die Heilige Schrift eingegeben hat, derselbe Heilige Geist leitet nun auch den Gläubigen, wenn er diese Schrift liest. Das ist kongenial, das passt zusammen. Natürlich sind wir noch unvollkommen in unserem Denken, ist auch klar. Weil wir Sünder sind, weil wir unsere vielfachen Begrenzungen haben, weil wir inkonsequent oft sind, auch in der Art und Weise, wie wir denken. Das ist unser Problem. Ihr wisst, wenn ein Kopf und ein Buch zusammenklappen und es klingt hohl, dann muss das nicht an dem Buch liegen. Das ist unser Problem. Und dennoch dürfen wir mit des Herrn Hilfe schon so viel erfahren, schon so viel erkennen, schon so viel verstehen und schon so viel Veränderung auch erfahren durch das, was Gottes Wahrheit an unserem Herzen bewirkt und bewegt. Das ist so ein großes Geschenk, liebe Geschwister. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Und die Furcht Gottes ist der Anfang der Erkenntnis. Und darum kann der Glaube trotz aller eigenen Unvollkommenheit Schritt für Schritt den Reichtum heben, den Gott uns in seiner Offenbarung anvertraut hat. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Wisst ihr, dem Hebräerbrief geht es hier gar nicht in erster Linie um die Schöpfungslehre. Das hat er mal so am Rande mitbehandelt. In erster Linie will er deutlich machen, die Überlegenheit des Glaubens durch die übernatürlichen Informationen, die Gott uns schenkt. Der Dichter Erich Kästner, ihr wisst, das war ein Spötter, ein ganz scharfzüngiger, sprachlich genialer Spötter. Und er hat das ironisch gemeint, als er das schrieb, was ich jetzt vorlese. Er hat gesagt, wir Nichtchristen, wir haben es schwer, denn wir wissen nur so ungefähr, woher. Jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Gut gebrüllt, Löwe, kann ich da nur sagen. Gut gebrüllt, Kästner. Auch ein Spötter kann unfreiwillig die Wahrheit sagen. Auch ein Esel, das wissen wir aus der Bibel, kann unfreiwillig die Wahrheit sagen. Und vielleicht hat Kästner die Christen auch ein wenig beneidet. Wer glaubt, weiß mehr. Und genau das will der Hebräerbrief der angefochtenen Leserschaft und uns auch deutlich machen. Leute, was seid ihr zu beneiden? Ist euch das klar, wie sehr wir zu beneiden sind? Als Menschen der Bibel. Was für ein Vorrecht. Unser Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Unser Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Unser Glaube findet übernatürliche Informationen. Wir müssen nicht erst unseren Verstand an der Garderobe abgeben, um glauben zu können. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber das ist noch längst nicht alles. Der Glaube führt uns nicht nur zu Informationen, sondern der Glaube führt uns, und das ist der nächste Punkt, zu einer Person. Wenn Gott uns den Glauben gibt, dann schenkt er uns damit nicht nur neue Einsichten, sondern dann schenkt er uns damit sich selbst. Und das ist das vierte, was wir hier sehen, also 1d, der Glaube lebt in einer übernatürlichen, persönlichen Beziehung. Es wird immer größer. Schaut her. Ja, einige fangen jetzt schon an zu rechnen, wenn ich jetzt bei Vers 6 bin, wann ich bei Vers 40 bin. Bitte lasst die Taschenrechner in euren Aktentaschen. Also, das ist asymmetrisch, wie ich diese Predigt heute aufgebaut habe. Ich mache die Fortsetzung beim nächsten Malachi-Konferenz. Also, der Glaube, das ist der, lebt in einer übernatürlichen, persönlichen Beziehung. Seht bitte ganz genau Vers 6 an. Da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das ist der Unterschied zum Islam. Im Islam ist Allah völlig transzendent, ganz weit weg. Und der Gott der Bibel ist unendlich und persönlich zugleich. Er sucht persönliche Verbindung zu seinen Menschen, die er als persönliche Individuen geschaffen hat. Wie wichtig auch für die ersten Adressaten war das in ihrer damals bedrängten Situation. Der lebendige Gott sieht deine Lage. Er weiß genau, was los ist mit dir. Er sieht nicht an deiner Situation vorbei. Und das ist das vierte Kennzeichen. Der Glaube hat nicht nur Zugang zu übernatürlichen Informationen, sondern zu einer übernatürlichen Person. Der Christ lebt in einer persönlichen Beziehung mit dem heiligen Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind uns dieser ungeheuren Dimension unseres Christseins oft gar nicht bewusst. Und das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Wir haben das in Siegen behandelt vor wenigen Wochen. Der Heilige Geist bewirkt, dass Jesus in uns und mit uns lebt und zieht uns in die Gemeinschaft des Sohnes und des Vaters mit hinein. Wir leben in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung. Und schaut, was wird über Mose gesagt, 2. Mose 33. Der Herr redete mit Mose wie ein Mann mit seinem Freund. Das ist natürlich ganz besonders, diese innige, einzigartige Verbindung. Das war besonders für Mose, besonders für die damalige historische Situation. Ganz klar. Aber der heilige Gott will jedem seiner Kinder diese persönliche Beziehung gewähren. Auch wenn er mit uns noch nicht direkt so redet, dass wir ihn hören können. Und das will Vers 6 sagen. Schaut mal, da steht, Glauben bedeutet zu Gott kommen. Ihn suchen, das heißt seine Nähe suchen, sich persönlich an ihn wenden. Wann kommen wir zu Gott? Das erste Kommen geschah bei der Bekehrung damals. Als Gott dich rief, als Gott dir die Erkenntnis schenkte, dass du seine Vergebung brauchst, das war das erste Mal, dass du zu ihm gekommen bist, weil er dich gezogen hat und weil du dich beugen durftest vor ihm und erkannt hast, wie sehr du Jesus brauchst. Und dann kommen wir beständig, wenn wir in die tägliche stille Zeit mit ihm gehen, wenn wir uns in irgendeiner Situation an ihn wenden, dann dürfen wir immer, immer, immer kommen. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Wir dürfen beständig kommen. Und einmal, da wirst du endgültig zu ihm kommen. Da wirst du endgültig nach Hause kommen von deiner langen Reise. Und das ist das große Vorrecht des Glaubens. Wir dürfen zu unserem Herrn kommen. Wir dürfen seine Nähe suchen. Wir leben in einer persönlichen Beziehung zu dem, der uns geschaffen hat. Und wir wollen Gott gefallen. Das steht hier auch in Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber mit Glauben dürfen wir Gott gefallen, weil er uns das schenkt. Und schaut mal, das ist auch so wichtig, dass hier steht, wir sollen Gott gefallen. Das ist eine wechselseitige Beziehung, die Gott zu uns aufgebaut hat. Das ist nicht etwas, was einfach nur auf persönlichen Gefühlen oder subjektiven Erfahrungen beruht. Der Glaube hat ein objektives, vorgegebenes Fundament. Außerhalb meiner Person, außerhalb meiner Erfahrung. Da ist ein heiliger, persönlicher Gott, der mich gerufen hat, der mich festhält, der mich anspricht durch sein Wort, der mein Leben in seinen schützenden Händen hält. Das ist wahr. Das ist objektiv vorgegeben. Und doch bedeutet es zugleich, dass auch ich zu ihm kommen darf. Dass ich glauben darf, dass er ist und dass er mich dann auch ruft. Und Gott will das, dass wir seinen Namen anrufen, dass wir ihn persönlich loben, dass wir Tag für Tag auf seine Güte vertrauen und dass wir uns mit all unseren großen und kleinen Dingen wirklich ihm anbefehlen. Wir leben in einer echten persönlichen Beziehung zu Gott. Und ihr wisst, Spurgeon hat mal gesagt, wenn Gott seine Leute überraschen will, dann muss er nur ihre Gebete erhören. So sollen wir nicht leben. Wir merken, wie uns das manchmal unterläuft. Aber zu ihm kommen, ihm nahen, in dieser persönlichen Wechselbeziehung mit ihm leben, das ist der lebendige Glaube, das ist keine Schwärmerei. Sondern das ist das Christsein, von dem das Neue Testament spricht. Also ein festes Fundament und eine echte Wechselbeziehung. Schaut mal, Gott will, dass wir auf ihn reagieren. Schau, das steht hier auch noch. Der muss glauben, dass er treu ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gott handelt nicht nur an uns, sondern er reagiert auf uns. Er will, dass ich ihn täglich suche, dass ich ihn bestürme mit meinen Anliegen. Und er will nicht in einem abstrakten Verhältnis zu uns stehen, sondern in einem persönlichen. Und dann kommt das letzte Kennzeichen dieses wunderbaren Glaubens. Der Glaube empfängt ein übernatürliches Zeugnis. Wenn wir fragen, wie belohnt Gott seine Leute, dann ist ein Teil dieses Lohns, den Gott uns aus Gnade schenkt, schon hier vermerkt. Da steht in Vers 2, durch diesen Glauben, wie er hier beschrieben ist, haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Was ein Zeugnis ist, muss ich so kurz vor den Sommerferien nicht erklären. Jeder von uns hat in seinem Leben schon so manches natürliche Zeugnis empfangen, manchmal zu unserer größeren, manchmal zu unserer kleineren Freude. Aber all diese natürlichen Zeugnisse sind zweitrangig gegenüber dem übernatürlichen Zeugnis, das Gott dem echten Glauben schenken. Schaut mal, das können wir nicht in unserer Zeugnismappe abheften, aber es ist bei Gott dokumentiert. Es ist da. Das ist das größte Zeugnis, was ein Mensch erhalten kann, wenn Gott über sein Leben schreibt, dein Glaube ist echt. Dein Glaube ist wahr. Ich gebe dir, Karl Müller, das Zeugnis, dass du mein Kind bist, dass du ein Christ bist. Ihr habt alle dieses Gütesiegel vielleicht schon an euren Aktentaschen oder irgendwo hängen sehen oder an eurem Portemonnaie. Echt Leder. Wo dieses Gütesiegel dran ist, da weiß man, das ist wirkliches Leder. Das Produkt ist echt. Es ist geprüft und es bestätigt. Und der Glaube, der empfängt von dem heiligen Gott dieses Gütesiegel, da steht drauf, echt Glaube. Echt Glaube steht da drauf. Das ist das Zeugnis, was hier gemeint ist. An diesem Gütesiegel hängt alles. Mit diesem Gütesiegel ist man im Himmel. Ohne dieses Gütesiegel kommt man in die Hölle. Und schaut mal hin, dem Hebräerbrief ist dieses übernatürliche Zeugnis so wichtig, dass er wie eine Klammer damit das ganze Kapitel umschließt. In Vers 2 steht, durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Dann wird von Abel gesagt, ihm wurde bezeugt, dass er gerecht sei. Von Henoch in Vers 5, es ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Vers 2, Vers 4, Vers 5 und in der Zusammenfassung in Vers 39 steht es nochmal von diesem Zeugnis. Sie alle haben durch diesen Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Das ist eine ganz entscheidende Linie, die sich durch dieses Kapitel zieht. Und so unterschiedlich die einzelnen Biografien in diesem Kapitel dazwischen aussehen, sie haben alle durch diesen Glauben, in dem sie Christus ergriffen haben, Gottes Zeugnis empfangen, Gottes übernatürliches Gütesiegel, mit dem er sagt, mein Junge, mein Mädchen, dein Glaube ist wahr, dein Glaube ist echt. Keine Sonderausfertigung ist dieser Glaube für irgendwelche herausragende Glaubensmänner, sondern echter, normaler Glaube mit Gottes Gütesiegel. Das schenkt der lebendige Gott jedem seiner Kinder. Und jetzt fassen wir das zusammen. Seht, was für einen Glauben hat der Herr uns geschenkt. Es ist eine übernatürliche Gewissheit. Dieser Glaube hat B, ein übernatürliches Verständnis. Er findet C, übernatürliche Informationen. Er lebt D, in einer übernatürlichen persönlichen Beziehung. Und er empfängt E, ein übernatürliches Zeugnis. Was für ein Glaube. Und damit ist auch jedem von uns klar, dieser Glaube ist keine menschliche Möglichkeit. Da kann man nicht sagen, hey, nun glaub doch endlich mal. Nun stell dich nicht so an und glaub. Du kannst doch, wenn du nur willst. Nein, du kannst nicht. Gott will es aber schenken. Und er lädt ein zu diesem Glauben, er fordert auf zu diesem Glauben durch sein Wort. Er will unser Herz aufschließen, er ruft, er sagt, komm, kehr um, vertrau dich mir an. Und ich möchte Sie fragen, ich kenne ja so viele von Ihnen nicht, hast du diesen Glauben? Man kann auch zu einer Malachi-Konferenz fahren, ohne diesen Glauben zu haben, auf dem das Gütesiegel steht, echt Glauben. Vielleicht sind Sie seit Jahren, vielleicht sind Sie seit Jahrzehnten Mitglied einer Gemeinschaft. Vielleicht sind Sie immer irgendwie mitgefahren, mitgelaufen, haben immer irgendwie mitgehört, mitgesungen. Aber hast du den Glauben? Hast du dieses Gütesiegel? Hast du dieses Zeugnis, dass der lebendige Gott über deinem Leben sagt, und der gehört mir? Und die ist mein Kind. Du musst nicht in deinem Herzen herumsuchen, ob du irgendwelche Sondergefühle da empfindest, sondern der Herr hat ganz klar gesagt, was dieser Glaube ist. Er hat gesagt, dass er uns ruft durch sein Wort, durch sein Evangelium. Und dass Jesus gestorben ist, um auch deine Schuld am Kreuz von Golgatha zu tragen. Und dieser Glaube bedeutet, dass du dich zu Jesus flüchtest. Dass du ihn umklammerst als deinen Herrn und Erlöser. Dass du zu ihm sagst, ich brauche deine Vergebung. Herr Jesus, wenn du mir meine Schuld nicht vergibst, dann bin ich auf ewig in der Hölle. Aber du hast versprochen, dass du den rettest, der dich anruft. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde, nimm mich an. Und werde du und sei du der Herr und König meines Lebens. Dir soll alles gehören. Das ist der echte Glaube. Und diesen Glauben kann nur der Herr uns schenken. Und er ruft dich und er fordert dich auf. Und er sagt, werde mein Kind, mein Nachfolger. Viele der Hebräerbriefleser hatten diesen Glauben offensichtlich noch nicht. Andere lebten bereits in diesem Glauben. Und der Schreiber ermutigt sie und sagt, Leute, wenn ihr diesen Glauben habt, dann habt ihr eine vollständige Ausstattung, um durch alle Schwierigkeiten, die jetzt noch kommen und die zum Teil auch schon da sind, um da wirklich durchzukommen und so. Und dann kommt noch ein großes Kapitel der Ermutigung. Und das können wir jetzt natürlich nicht in Vollständigkeit auslegen, aber ich will noch eine kurze Linie dadurch hindurchlegen. Also, in diesen ersten Versen hat der Schreiber deutlich gemacht, das übernatürliche Wesen des Glaubens. Und er hat nun gesagt, Leute, dieser übernatürliche Glaube, der hat auch übernatürliche Wirkungen. Also es ist nicht nur das übernatürliche Wesen, das diesen Glauben ausmacht, sondern es sind auch die übernatürlichen Wirkungen, die diesen Glauben ausmachen. Und das zeigt der Schreiber dann an den Beispielen der Väter. Und ich bitte den lieben Bruder Timmerbeil, dass er jetzt das Ganze aufdeckt. Damit ist seine Arbeit für heute auch getan. Und ich möchte, dass ihr euch das einmal anschaut. Es werden dann im Grunde vier Epochen hier beschrieben. Im ersten Teil der Glaube vor der Sintflut. Der Glaube vor der Sintflut am Beispiel von Abel und von Henoch und von Noah. Und dann in einem zweiten Teil in den Versen 8 bis 12 und 17 bis 22 der Glaube zur Zeit der Patriarchen. Und in diesen Abschnitt hinein kommt dann ein Exkurs. Da fragt der Schreiber nochmal, ja, wie konnten Abraham und Mose so durchhalten? Und da macht er im Grunde genommen noch ein weiteres Kennzeichen dieses Glaubens deutlich. Der Glaube rechnet mit einer übernatürlichen Zukunftsperspektive. Das könnt ihr im Grunde genommen noch als weiteren Punkt dem Kapitel 1 hinzufügen. Mit einer übernatürlichen Zukunftsperspektive. Und das heißt, dieser Glaube hat eine innere Nähe zum Himmel und eine innere Distanz zur Welt. Das macht er dort deutlich. Bitte studiert das. Innere Nähe zum Himmel und innere Distanz zur Welt, das macht diesen Glauben aus. Er ist nicht weltfremd, er bewährt sich in diesen Bedingungen, er nutzt Gottes Schöpfung, er freut sich auch an dem, was Gott hier schon gibt, aber er verliert sich nicht in dieser Welt. Und darum konnte Mose so leben und darum konnte Abraham so leben, weil der Herr ihnen das gezeigt hat und geschenkt hat, dass sie eine innere Nähe zum Himmel hatten und eine innere Distanz von der Welt. Und dann kommt eine dritte Epoche, die deutlich wird, nämlich der Glaube in der mosaischen Epoche. Und dieser Exkurs, der bindet im Grunde genommen die Zeit der Patriarchen und diese mosaische Epoche zusammen. Und dann kommt zum Schluss der Glaube in der Zeit der Richter, der Könige und Propheten. Und ich will jetzt versuchen, das zum Ende zu führen. Und ich frage den Uli Skambax, wie viele Minuten habe ich noch? Ich habe nämlich unglückseligerweise meine Uhr nicht nach hier mitgenommen. Habe ich noch 5 Minuten? -2, sagt er. Da sehen Sie, was ich für Assistenten habe. Der eine verrät meine ganze Gliederung und der andere sagt, ich habe noch -2 Minuten. Also, ich liebe die Brüder. Jetzt möchte ich versuchen, vielleicht, danke, vielen Dank, ihr habt alle viel Geduld mit mir. Ich möchte 2 Dinge noch erklären. Ich möchte die Sache, weil das viele Geschwister immer wieder fragen, ich möchte ganz kurz die Sache mit Abel und Kain noch erläutern, weil das immer wieder eine schwierige Frage ist, warum das bei Abel gut ging und bei Kain nicht. Und dann möchte ich die allerletzten Verse noch kurz ansprechen. Schaut bitte nochmal in Vers 4. Also dieser Glaube, wie wirkt er sich aus? Da wird über Abel gesagt, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte und durch den Glauben redet er heute noch, obwohl er gestorben ist. Wie wirkt sich der Glaube bei Abel aus? Abel bringt durch den Glauben ein besseres Opfer als Kain. Also Abel handelt im Glauben und Kain offenbar nicht. Warum ist sein Opfer besser? Er opfert ein Tier und der andere opfert Früchte. Abels Opfer war also im Sinne Gottes und Kains war es offensichtlich nicht. Woher konnte Abel aber wissen, welche Art von Opfer Gott wollte? Nun, offensichtlich war es ihm von Gott mitgeteilt worden. Denn hier steht, Abel glaubte. Woher aber kommt der Glaube? Römer 10:17, aus dem Hören auf die Verkündigung, auf Gottes Wort. Also muss dieses Wort Gottes irgendwie an ihn ergangen sein. Es muss ihm gesagt worden sein, wahrscheinlich durch seine Eltern, Adam und Eva. Die dürften es von Gott selbst gehört haben. Und Gott hatte deutlich gemacht, ich will ein Tieropfer. Sie hatten ja selbst so eine Art Opferszene mitbekommen, damals im Garten Eden, nach dem Sündenfall, als ihnen ihre Blöße bewusst wurde und Gott Tiere von Fellen bringt, die offensichtlich getötet worden waren. Das war so ein Hinweis gewesen, die Folgen der Sünde können nur durch Blutvergießen überwunden werden. Und es spricht vieles dafür, dass Adam und Eva diese Lektion an ihre Kinder weitergegeben haben. Also wussten wahrscheinlich Kain und Abel beide gleicherweise Bescheid. Und deswegen zieht Gott sie beide zur Verantwortung. Aber nur Abel brachte das Opfer im Gehorsam. Nur Abel akzeptierte den Weg, den Gott vorgeschrieben hatte zur Rettung. Und darin zeigt sich sein Glaube. Versteht ihr? Und Kain? Kain opferte auch. Er opferte Früchte. Nun gut, er war ein Landmann, das lag ihm vielleicht näher, das war für ihn auch nicht so teuer. Aber Kain opferte auf dem Weg, den er für richtig hielt. Und seht mal, das ist ein typisches Beispiel für einen religiösen Menschen ohne biblischen Glauben. Er glaubt, dass es einen Gott gibt, der Kain. Er hält es für nötig, diesen Gott irgendwie zu befriedigen und ihm ein Opfer zu bringen. Aber er will Gott gemäß seinem eigenen Willen dienen, gemäß seiner eigenen Gedanken. Und er akzeptiert nicht den einen einzigen Weg, den Gott vorgesehen hat, auf dem wir ihn begegnen müssen. Kain sagt, die Früchte müssen Gott genügen. Das mag reichen, damit wird er schon zufrieden sein. Und so sagt es der natürliche religiöse Mensch. Es wird reichen, wenn ich mal spende, es wird reichen, wenn ich ab und zu zur Kirche gehe. So, was steht im Judasbrief über den Weg Kains? Da heißt es, was sie von Natur aus kennen, daran verderben sie. Sie halten sich an das, was ihrem natürlichen Verstand einleuchtet. Was sie für richtig halten, was sie meinen, dass Gott gefallen würde, daran halten sie sich. Kain verlässt sich auf das, was er von Natur aus kannte, was er von Natur aus verstand. Ich bin Bauer, also bringe ich Früchte. Und das musste reichen. Den anderen Weg, den Gott selbst verordnet hatte, den hielt er für nicht zwingend, für überflüssig. Wie viele Zeitgenossen heute, die den Weg Kains gehen. Aber Abel handelt aus Glauben. Er bringt deshalb das richtige Opfer. Aus Glauben geht er gehorsam Gottes Weg. Und Gott erklärt ihn für gerecht. Nicht, weil er gehorsam war, sondern weil er glaubte. Aber weil er glaubte, war er auch gehorsam. Versteht ihr? Nicht unser Gehorsam rettet uns, sondern allein der Glaube an den Herrn. Nichts sonst. Nichts sonst. Aber wenn wir im Glauben an Christus hängen, dann werden wir auch wachsen im Gehorsam. Dann werden wir traurig sein, wenn wir ungehorsam werden. Und dann wird er uns immer mehr in seine Nachfolge hineinziehen. Und deshalb hat Gott das gehorsame Opfer Abels angenommen, weil es Auswirkung eines echten Glaubens war, der Gottes Anweisung beim Wortnamen, die er wahrscheinlich von Adam und Eva gekriegt hatte. Und Gott hat diesen Glauben sichtbar bestätigt. Gott hat Abel nicht im Ungewissen gelassen, er hat es über seinen Gaben bezeugt, wahrscheinlich dadurch, dass die in Rauch aufgingen. Das ist der wahrscheinliche Weg, auf dem das passierte. Und noch heute predigt Abel als ein Vorbild für uns alle. Leute, ihr könnt nur auf dem Weg gerecht werden vor Gott, in den Himmel kommen, wenn ihr Gott so glaubt und dient, wie er es euch sagt. Und es gibt nur ein Opfer auch für uns, und das ist der Herr Jesus Christus. Und so wurde Abel ein großes Vorbild. Und liebe Geschwister, ich rate euch jetzt, nehmt die nächste Zeit und studiert Person um Person, Name und Name in dieser Ahnenreihe. Und dann werdet ihr staunen und staunen. Auch wenn ihr dann zu den letzten Versen kommt, wo Gott dann die Gläubigen aus der Zeit der Richter und Könige und Propheten schildert. Und wo eines ganz deutlich wird, es gibt da Geschichten, Biografien, die sind nach menschlichem Ermessen positiv ausgegangen. Schaut mal, Vers 33, sie haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden in Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. So, das ist die eine Seite. Und dann die andere Seite. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Andere haben Spott und Geißelung erfahren, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt worden und zersägt, durch Schwert getötet. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhen und Erdlöchern. Versteht ihr? Gott zeigt uns hier, es kann so gehen und es kann so gehen. Manchmal sehen wir etwas von Gottes großen Siegen schon hier in dieser Welt. Und manchmal sehen wir nur Leid und scheinbare Niederlagen und Tränen und Warten und Geduld. Und wir haben keinen Schlüssel, warum es einmal so geht und einmal andersrum. Und es ist derselbe Glaube. Und der heilige Gott will uns deutlich machen, Leute, ihr könnt die Echtheit nicht an dem sichtbaren Ausgang in dieser Welt ermessen. Jim Elliot konnte das auch nicht. Aber seine Frau hinterher konnte es, als die Erweckung kam, versteht ihr? Gott hat uns nicht garantiert, dass es menschlich gesehen immer gut ausgeht, dass der Sieg hier schon erkennbar wird. Aber er hat garantiert, dass er zu seinen Leuten steht und auf dem einen wie auf dem anderen Weg uns festhält und uns zum Ziel bringt. Und am Ende sagt der Hebräerbrief ganz deutlich, diese ganze wunderbare Ahnenreihe haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und sie haben doch noch nicht endgültig erlangt, was verheißen war. Und jetzt kommt der Hammer, wenn ich das so sagen darf, zum Schluss. Warum noch nicht? Der Herr hat sie angenommen. Wir werden sie im Himmel wiedersehen. Warum hat er es noch nicht zu Ende geführt? Weil Gott etwas Besseres vorgehabt hat. Und jetzt schaut genau hin, was da steht. Für uns. Ist doch, wisst ihr, was das bedeutet? Für uns. Alle diese großartigen Väter des Glaubens. Und Gott hat sie gewissermaßen auf das Finale warten lassen, weil er uns dabei haben wollte. Das ist absolut unverständlich. Kein Christ, der das hört, kann mehr unglücklich sein über seinen Glauben. Der Herr hat uns so unendlich reich beschenkt. Sie, die da, die sollten nicht ohne uns vollendet werden. Was schenkt Gott uns da? Das muss uns beschämen, liebe Geschwister. Das muss uns einfach deutlich machen, was gibt Gott uns eigentlich? Wer sind wir? Wir oft so mittelmäßigen Leute. Dass der Herr Mose warten lässt. Mit der endgültigen Vollendung dieses Planes, damit er mit der Nestvogel auch noch mitnehmen kann. Das ist, aber so macht es Gott. Und wenn wir das mal anfangen zu erahnen, dann können wir nur wirklich auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass ich oft so selbstverständlich mitgenommen habe, was du mir schenkst. Und so lasst uns in dieser Dankbarkeit auch alles mitnehmen, was uns auf dieser Konferenz auch am morgigen Tag noch geschenkt wird, gestern schon geschenkt wurde, dass es dazu dient, dass es unsere Verbindung zu dem Herrn Jesus stärkt und unsere Dankbarkeit und unsere Hingabe und unsere Bereitschaft, ihm zu folgen, was immer auch kommt, was immer es kostet. Er wird uns durchbringen und festhalten. Und er wird wiederkommen und er wird dann in sichtbarer Herrlichkeit auch die allerletzten Fragen noch beantworten und die allerletzten Spannungen aufheben. Und so lasst uns am Ende festhalten, was in 1. Johannes 5, Vers 4 steht, wo der Apostel, der all dies weiß, was der Hebräerbrief sagt, wo der Apostel jubelnd ausruft, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist dieser Glaube, der hier beschrieben wird in Hebräer 11. Und das ist unser Glaube, das ist dein Glaube, wenn du wirklich zu Jesus gehörst. Dieser Glaube ist nicht so wunderbar, weil du so stark glaubst, sondern weil derselbe Gott, der Abel und Henoch und Mose und die alle durchgebracht hat, weil er dein Leben festhält und weil er dich sicher ans Ziel bringen wird. Ihm sei dafür alle Ehre. Amen. Wir wollen noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten um Vergebung dafür, um Vergebung, dass wir oft so mittelmäßig und kleinmütig auch von dem Glauben denken, den du uns geschenkt hast. Wir bitten um Vergebung dafür, Herr, dass wir dieses großartige neue Leben und diese neue Wirklichkeit, in die du uns hineinversetzt hast, dass wir die oft gar nicht so bewusst und dankbar ausschöpfen, ja, dass wir manchmal uns in unserer Alltagspraxis noch viel zu wenig von denen unterscheiden, die in dieser Welt zu Hause und verloren sind. Bitte vergib uns das. Und lass es immer wieder durch dein Wort geschehen, dass unser Herz zum Brennen gebracht wird, Herr. Dass wir vor Dankbarkeit wirklich berührt sind und dass wir von dir immer wieder in diese Treue und Hingabe und Leidenschaft hineingezogen werden, die nur du durch deinen Heiligen Geist in uns wirken kannst. Herr, lass von dieser Malachi-Konferenz ganz viel Segen ausgehen. Gib, dass es für uns alle nicht einfach nur eine Stärkung auf dem Wege ist. Das ist ja auch schon viel. Und dafür wollen wir dir auch schon herzlich danken. Aber gib, dass, ganz viel Segen auch für andere daraus erwächst und dass alles über allem dazu dient, dass deine Ehre gepriesen und dein Name gelobt wird in alle Ewigkeit. Herr, erbarm dich über uns. Durch Jesus Christus. Amen.